liebe Hörer von Radio Frei, bei uns geht es nun weiter mit einem Interview zu einer der folgenden Ringvorlesungen der Universität Erfurt und der Fachhochschule Erfurt. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Hier in unserer Sendung begrüße ich nun am Telefon Herrn Professor Dr. Huber von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er hatte dort von 1992 bis 2012 den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie inne. Am 16. Dezember wird er im Rahmen der Ringvorlesungen der Fachhochschule und der Universität Erfurt im Rathausfestsaal eine Vorlesung zum Thema vom Giralgeld zum Vollgeld für eine stabile und gerechte Geldordnung halten. Guten Tag, Herr Professor Dr. Huber. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Zuhörern schon einmal einen Ausblick auf Ihre Vorlesung zu geben. Würden Sie sich den Zuhörern zunächst einmal kurz vorstellen, wie war Ihr Werdegang? Und was muss man sich unter dem Fachbereich Wirtschafts- und Umweltsoziologie vorstellen?
Ja, also das fing an in meinem Studium. Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Das heißt, das war zur Hälfte Soziologie und zu je einem Viertel Volkswirtschaftslehre und Staats- und Verwaltungswissenschaften. Und dem Profil bin ich dann durch die Jahre sozusagen treu geblieben. Ich war dann Assistent in diesen Themen an der Freien Universität in West-Berlin und danach 10 Jahre, ehe ich in Halle den Lehrstuhl bekam, den Sie schon angesprochen haben, den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie. Da bin ich freiberuflich tätig gewesen und habe für verschiedenste Parteien und Regierungen und auch für das ein oder andere große Unternehmen bin ich eben beratend in Sachen Ökologie und ökologische Modernisierung tätig gewesen. Das war in den 80er Jahren. Damals bestand da ein großer Beratungsbedarf und es ging um die Frage, wie ist es möglich, in einer modernen Gesellschaft mit moderner Industrie, mit einer modernen Wirtschaftsweise und Rechtswesen, die Industrie so umzustellen, dass sie umweltverträglich produziert. Das war das große Thema, ist es ja bis heute. Da spielte auch natürlich schon immer das Geld- und Finanzwesen eine große Rolle. Und ja, ich bin dann 20 Jahre lang eben an diesem Lehrstuhl in Halle gewesen, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie, wo ich eben genau diese Expertise, die ich mir erworben hatte, wo die genau gesucht wurde, und da passte das sehr gut hin. Und seit 2 Jahren bin ich nun emeritiert und beschäftige mich also nur noch mit dem Thema Geldbanken und Finanzen, und ist ja auch heute wieder ein großer Bedarf eben in Anbetracht der Finanzkrise, in der wir stecken.
Als ich den Titel Ihrer Vorlesung las, sind mir 2 zentrale Begriffe aufgefallen, unter denen ich mir zunächst einmal nicht wirklich etwas vorstellen konnte. Das ist einmal Giralgeld und Vollgeld. Und ich vermute, dass das auch unseren Zuhörern so geht. Und so wäre es vielleicht gut, wenn Sie uns diese Begriffe zunächst einmal ein bisschen erläutern würden.
Also fangen wir mit dem Ausdruck Vollgeld an. Vollgeld ist nichts Unerhörtes, also nur der Ausdruck ist nicht sehr geläufig, aber Vollgeld ist das, was es schon immer gibt. Vollgeld ist die Abkürzung für vollwertiges oder juristisch gesehen auch vollgültiges, also unbeschränkt gültiges gesetzliches Zahlungsmittel. Und das kennen wir schon seit 2700 Jahren in Form von Münzen. Das gibt ein Münzmonopol der Regierung, das hat heute das Finanzministerium. Nur sind eben Münzen spielen bei uns keine große Rolle mehr, das ist weniger als 1% der umlaufenden Geldmenge. Dann hantieren wir alle weiterhin mit den Zentralbanknoten, mit Papiergeld. Das ist auch Vollgeld, das ist auch unbeschränkt gültiges oder vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt also, wenn ich jemanden in diesem Geld bezahle, dann muss der oder die Betreffende das auch akzeptieren, kann nicht die Bezahlung in diesem Geld zurückweisen. Das ist also ein gewisser Umlaufzwang, wie man sagt, nicht? Dann gibt es eine Art Vollgeld, die ist in der Öffentlichkeit weniger bekannt. Da fängt es dann an, nicht mehr ganz so einfach zu sein, nämlich das Buchgeld auf Zentralbankkonten, das ist auch Vollgeld. Also die Banken unterhalten bei der Zentralbank ein Girokonto, ein Konto für laufende Zahlungen. Und dieses Zentralbank-Buchgeld, das ist auch Vollgeld. So, also Vollgeld ist an und für sich etwas Bekanntes, man nennt es nur nicht so. Aber im Unterschied zum Giralgeld wird die Bezeichnung eben wichtig oder genau. Und Chiralgeld ist auch kein Geheimnis, auch das kennen wir alle. Das sind einfach die Guthaben auf unseren Girokonten, mit denen wir bargeldlos bezahlen. Nicht? Die nennen wir Girokonto, ist, da kommt was drauf. Und dann bezahlt man damit die größeren Posten, seine Miete oder größere Überweisungen, die man vornehmen muss. Das geht alles bargeldlos. Und das ist Chiralgeld. Und da muss man nun dazu sagen, genau genommen ist dieses Chiralgeld kein Geld im Sinne von Vollgeld. Also wir benutzen diese Guthaben wie Geld, aber eigentlich, und wie die Finanzwissenschaftler auch zutreffend sagt, ist das kein richtiges Geld, sondern ein Geldersatz. In den Lehrbüchern steht, es ist ein Geldsurrogat. Das heißt, man tut so, als wäre es Geld, und wir haben uns daran gewöhnt, es wie Geld zu benutzen, und de facto ist es auch das wichtigste Geld, das wir heute haben und benutzen, und je nachdem, wie man es zählt, 80-95% der umlaufenden Geldmenge heute, das ist Chiralgeld. Das sind also diese Guthaben auf Girokonten, und die Besonderheit damit ist die, dieses Geld kommt nicht vom Staat oder der Zentralbank, wie viele Leute denken, sondern dieses Geld erzeugen die Banken selbst. Und da ist ein, wie sich immer mehr im Laufe der Jahrzehnte und des zurückliegenden Jahrhunderts herauskristallisiert hat, da sind ganz bestimmte Probleme eben damit verbunden. Einfach derart, dass diese Chiralgelderzeugung der Banken, die kennt keine Grenzen. Die verläuft überschießend, und das erzeugt Probleme. Und die vorherrschende Lehre in den Wirtschaftswissenschaften hat eben bis heute darauf vertraut, die Märkte würden das regeln. Wenn Sie einen Vollgeldstandpunkt einnehmen wie ich, also einen Standpunkt staatlichen Geldes, dann sagen Sie, es muss jemand da sein, der diese Geldmenge unter Kontrolle hat, weil ja dieses Geld praktisch aus dem Nichts in beliebiger Menge erzeugt werden kann.
Sie haben in dem Zusammenhang auch den Begriff Monetative geprägt. Welche Aufgaben fallen dabei dem Gesetzgeber bzw., wie Sie eben schon sagten, den Zentralbanken zu, um diese Geldschöpfung zu einem kontrollierbaren und verlässlichen und auch nachvollziehbaren Vorgang zu machen, damit sie als vierte feste staatliche Größe mit Legislative, Exekutive und Judikative auf eine Stufe gestellt werden kann?
Ja, also Sie haben das eben schon angedeutet, also den Begriff der Monetative möchte ich nochmal kurz erläutern. Die Vorstellung besteht in der Tat darin, dass die heutigen Zentralbanken, jedenfalls in Europa, sie sollen weiter zur vierten Staatsgewalt aufgewertet werden, und daher auch der Name Monetative, das steckt Moneta, das Geld drin. Mhm. Also wir haben nicht die gesetzgebende Gewalt, Legislative, nicht die Exekutive und eben die Gerichtsbarkeit als die judikative Gewalt, und das soll nun die geldschöpfende und die geldverwaltende und den Geldwert behütende Staatsgewalt dazukommen. Und das sind in Europa eigentlich längst die Zentralbanken, also gerade zum Beispiel in Deutschland die Bundesbank, man sagt ja auch die Währungshüter, die Hüter des Geldwertes, des Außenwertes wie auch der Binnenkaufkraft des Geldes. Und in Deutschland war übrigens auch die Bundesbank von vornherein als eine oberste staatliche Währungs- und Geldbehörde aufgestellt. Als solche steht sie auch von vornherein im Grundgesetz, und sie ist dabei unabhängig, nicht? Also jede Staatsgewalt ist für sich selbst unabhängig, und das ist eigentlich diese Positionierung von Zentralbanken als Monetative. Im Prinzip ist das heute in fast allen Ländern Europas angelegt, aber die Realität ist die, dass die Entwicklung des Chiralgeldsystems der Banken die Handlungsfähigkeit der Zentralbanken in einer Weise unterminiert, kann man sagen, dass die Zentralbanken nicht in der Lage sind, ihre Aufgabe wirklich zu erfüllen. Die Zentralbanken haben jede Kontrolle über die Geldmenge verloren. Man hat sich das faktisch schon um 1990 herum eingestanden. Nicht offiziell, aber bis dorthin haben die Zentralbanken eben versucht, eine sogenannte Geldmengenpolitik zu betreiben. Das heißt, sie wollten die Ausdehnung der Geldmenge in Proportion zum Wirtschaftswachstum halten, sodass also nicht diese inflationären und assetinflationären Überhänge entstehen. Mhm. Aber es hat nie funktioniert. Und der Grund ist einfach der, dass die Chiralgelderzeugung im Bankensektor, dort ist die Initiative, das ist immer der erste Schritt. Und erst danach kommt die Zentralbank ins Spiel, indem sie dann eben für die Chiralgeldmengen, die da ausgedehnt wurden, da muss sie dann auch entsprechende zusätzliche Bargeldmengen beziehungsweise eben auch Zentralbankgeldmengen auf Zentralbankkonten in einem bruchteiligen Umfang mit bereitstellen. Das ist aber nachträglich. Der erste Schritt ist immer bei den Banken und den Zentralbanken bleibt nichts anderes übrig als nachträglich die daraus entstehende nur noch zum Bruchteil gegebene Nachfrage der Banken nach Zentralbankgeld, das eben auch zu bedienen. Die Zentralbanken, die müssen das tun, denn würden sie sich weigern, dann käme der Zahlungsverkehr ins Stocken. Und Zahlungsverkehr ins Stocken heißt, die Wirtschaft kommt ins Stocken. Also das will sich niemand erlauben. Und deswegen funktioniert die Geldmengenpolitik nicht mehr. Und seither hat man sich auf die sogenannte Zinspolitik, die Leitzinspolitik verlegt. Und man versucht dann einfach, die Banken dadurch zu beeinflussen in ihrem Geldschöpfungsverhalten, indem man eben das Zentralbankgeld billiger oder teurer macht. Aber das ist de facto ineffektiv oder nur sehr marginal von irgendeiner sehr indirekten Wirkung. Einfach deshalb, weil ja diese Basis, wenn man sagt, an Bargeld und Zentralbankgeld, das die Banken überhaupt noch brauchen, das sind nur 2,5% der gesamten umlaufenden Chiralgeldumsätze. Und Sie merken schon an dem Verhältnis 2,5% von 100% Chiralgeld, was soll da eine große Lenkungswirkung von ausgehen? Also das hat man sich noch nicht richtig eingestanden, aber wir erleben eben gegenwärtig, dass eben fast alle hergebrachten sogenannten geldpolitischen Instrumente der Zentralbanken eben diese Waffen sind sozusagen stumpf geworden. Und das Einzige, was die Zentralbanken tun können, ist eben Banken und indirekt auch Staaten und andere Akteure, die in Schieflage geraten sind, also systemisch als Sektor, als Gesamtheit in Schieflage geraten, denen eben noch mehr Geld zu drucken, sodass also sie nicht in Liquiditätsprobleme kommen, sodass sie ihre Zahlungsfähigkeit erhalten bleibt. Und manche kritische Stimmen sagen ja, das führt nirgendwo hin, weil es sich um so etwas handelt wie sinngemäß eine Insolvenzverschleppung, also eine Bankrottverschleppung. Und ich denke, an diesem Vergleich ist etwas dran, weil das Einzige, was die Banken eben wirklich können, sie haben das Banknotenmonopol und das bargeldlose Reservenmonopol und sie können also selbst wie auch die Banken und für die Banken gleichsam, wenn sie wollen, jede Menge Geld drucken und damit eben die momentane Notlage irgendwie, die Zahlungsunfähigkeitssituation eben aufschieben und in die Zukunft hinein verschieben. Und das sagt man auch heute, das Krisenmanagement, man gewinnt damit Zeit, aber die Probleme werden nicht gelöst. Und das hängt also in gewisser Weise wie ein Damoklesschwert über den betroffenen Industrienationen. Also es gibt eine Reihe von Lösungen, die hat es historisch immer gegeben, nicht? Die einfachste, aber auch schlimmste ist die Brachialmethode, großer Kladderadatsch. Es gibt in großem Umfang Insolvenzen, also sprich Pleiten, Bankenbankrott und Dutzende Banken gehen pleite und auch Dutzende von Industrieunternehmen gehen pleite und Leute, es entsteht vorübergehend große Massenarbeitslosigkeit, die Realeinkommen brechen zusammen. Und das war also die Brachialmethode. Und das war verbunden historisch, also immer auch mit Klassenkampf, wenn nicht sogar Bürgerkriegssituationen. Und durch das sogenannte keynesianische Staatsinterventionismus, Schulden machen, um Geld ausgeben zu können und so diese schlimmen Krisen zu vermeiden, ist der Verlauf milder geworden, aber dadurch haben wir die riesigen Verschuldungsprobleme am Hals und wissen nicht, wie wir aus diesen buchstäblich majestätischen Gebirgen von Schulden jemals wieder herunterkommen können. Und dann ist dann eben auch eine probate Lösung. Das haben insbesondere zum Beispiel die Engländer praktiziert nach dem Krieg. Man kann versuchen, sich da heraus zu inflationieren, indem einfach die Menge des vorhandenen Geldes real entwertet wird, indem durch die Inflation eben die Kaufkraft einstürzt. Das ist ein Weg. Man kann versuchen, durch Wachstum sich da aus dem Problem herauszuwachsen, aber das funktionierte noch damals in Zeiten des Wirtschaftswunders. Das ist vermutlich in den fortgeschrittenen Industrienationen unwiederbringlich dahin. Solche großen Wachstumsraten werden wir sehr wahrscheinlich nie wieder erzielen. Das ist historisch durch. Wir haben einfach geringe Wachstumsraten, nicht? Wir sind faktisch auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft. Und nicht normativ gesprochen, sondern als Tatsachenfeststellung. Und diese gewaltigen Wachstumsraten, die zuletzt die neuindustriellen Länder hatten, nicht, insbesondere China, dort ist der Höhepunkt auch schon überschritten. Also die erzielen diese sagenhaften zweistelligen Wachstumsraten auch nicht mehr. Und es ist absehbar, in weiteren 10, 20, 30 Jahren sind dort auch die Wachstumsraten weniger. Dieser Ausweg steht heute nicht mehr offen. Also was soll man machen? Man müsste einen Weg finden, auf geordnete Weise die Forderungen und Schulden abzubauen, die Geldüberhänge und eben ein hohes Maß an Verschuldung. Und da könnte eine Vollgeldreform in der Tat einen sehr wesentlichen Beitrag dazu leisten. Eine Vollgeldreform bedeutet also Übergehen vom Chiralgeld der Banken zum Vollgeld der Zentralbank. Nicht?
Ja,
no. Und das ist eine Umstellung, die hat es ja schon einmal gegeben. Das ist also keine Revolution oder sonst etwas Unerhörtes. Man hat das schon einmal gemacht, und zwar im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Also vor über 100 bis 150, 170 Jahren. Bis dorthin waren in Europa, war das Papiergeld überwiegend Privatgeld von den Banken. Man nannte das despektierlich auch, das sind die Zahlungszettel von den Zettelbanken. Da waren die privaten Banknoten. Da gab es ähnliche Probleme wie eben heute auch mit dem Chiralgeld. Und seit den 1840er Jahren ist man dazu übergegangen, das private Bargeld auszuschleusen. Also den Privatbanken wurde verboten, weiterhin private Banknoten in Verkehr zu bringen. Und an die Stelle trat das Zentralbankmonopol an Banknoten, wie wir das heute noch haben. Und eine Vollgeldreform will das im bargeldlosen Zahlungsverkehr, dass eben das, was heute Chiralgeld ist oder Kontogeld, nicht Buchgeld auf dem Zahlungskonto, das soll auch vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel werden. So ist das eigentlich nur eine Wiederholung einer Reform, die man im 19. Jahrhundert schon einmal erfolgreich durchgeführt hat. Heute eben im Hinblick auf das moderne digitale Buchgeld. Und wenn man das macht, dann wird ja das alte Chiralgeld ausgeschleust und sie müssen das ersetzen, eben durch das neue Vollgeld. Dadurch entsteht demjenigen, der das Geld erzeugt, dem sogenannten Geldschöpfer, in dem Falle der staatlichen Zentralbank, entsteht ein einmaliger, sehr, sehr hoher Geldschöpfungsgewinn in Höhe der vorhandenen Geldbestände. Und damit könnte der Staat zwischen der Hälfte und zwei Drittel der gesamten Staatsschuld auf diese Weise abtragen. Ohne Heulen und Zähneklappern. Also ohne den Gläubigern Kapitalschnitte zuzumuten und ohne der Bevölkerung Sparpolitik, Austerität zumuten zu müssen. Und von daher kann Vollgeld also einen effektiven, sehr positiven Beitrag zur Auflösung der Situation leisten. Ich meine, damit alleine wäre es auch noch nicht getan, aber das wäre ein sehr bedeutender Beitrag und sicherlich gescheiter, als einfach so weiter zu wursteln, wie man das im Moment tut. Denn das führt mit großer Wahrscheinlichkeit in ein lang anhaltendes Stagnationsszenario hinein. Man ist noch nie durch Schulden und noch mehr Schulden aus irgendeiner Krise herausgekommen. Das ist ökonomisch ein Unding.
Ja, das ist ja vergleichbar auch mit einem Privathaushalt, wo man, wenn man die Schulden im Prinzip nur von einer Bank auf die andere schiebt, das ändert ja die Situation nicht.
So würde ich auch sagen. Also es gibt gewisse Stimmen in der Wirtschaftswissenschaft, die sagen, Staatsschulden müsse man anders betrachten als private Schulden. Das sind solche Symptome, die immer auftreten in schwierigen Zeiten, wo dann gewisse Wissenschaftler, in Anführungsstrichen möchte ich das mal nennen, anfangen, die Situation umzudeuten. Man müsse das anders verstehen. Und wenn ein Riesenboom ist, wie wir den zuletzt hatten, dann sagen die, ja, diesmal ist alles anders. Die Aktien, die haben immense Kurshöhen erreicht und das hat mit den zugrunde liegenden Realwerten gar nichts mehr zu tun. Und dann kommt eben jemand und sagt, ja, diesmal ist alles anders, da gibt es neue Gründe, warum das so sein muss und nachher platzt das Ganze eben doch. Und mit den Staatsschulden ist es ähnlich. Ein starker Industriestaat kann sich schon in sehr hohem Maße verschulden, also im Vergleich mehr als ein Privathaushalt das kann. Warum? Einfach weil der Staat hat den größten Geldfluss durch die Steuern und hat ein Gewaltmonopol, die Steuern einzutreiben. Von daher wird man als Bank einem Staat jederzeit natürlich gerne Geld drucken, also das tun, was die Staaten sich selber verboten haben, eben jede Menge Geld drucken. Ne? Das machen Banken gerne, aber irgendwann kriegen eben dann auch Banken sozusagen kalte Füße und fangen an, über die riesigen Schuldenberge nachzudenken und dann bricht das eben doch zusammen. Das hat man ja eben gesehen am Beispiel der Mittelmeerstaaten im Euroraum. Also von daher ist eben auch die Staatsverschuldung nicht etwas grundsätzlich anderes und natürlich muss auch der Staat wie jeder Privat- oder Firmenhaushalt, je mehr Schulden man hat, umso mehr der laufenden Einnahmen muss man für Zins und Tilgung aufbringen, was natürlich dazu geführt hat, dass wachsende Anteile der Staatshaushalte eben dafür ausgegeben werden müssen, anstatt damit in die Infrastrukturen und in Bildung zu investieren und so weiter. In der Situation sind wir auch in Deutschland, nicht? Und das hat sich im Moment nur noch nicht weiter verschlimmert, weil im Moment das Zinsniveau krisenbedingt sehr niedrig ist, sodass diese Zins- und Tilgungslast, wenn das Zinsniveau demnächst auch nur um 1, 2, 3 Prozentpunkte steigen sollte, dann haben wir sofort wieder Krise, weil die Staatshaushalte dann noch mehr unter Druck geraten, als sie schon sind.
Ich würde sagen, dass wir vielleicht hier erstmal einen Punkt machen und ich bedanke mich für das Interview.
Gern geschehen.
Liebe Hörer von Radio Frei, ihr habt am 16. Dezember von 18 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit, Herrn Professor Dr. Huber, den ihr eben im Interview gehört habt, bei seiner Ringvorlesung zum Thema vom Giralgeld zum Vollgeld für eine stabile und gerechte Geldordnung im Rathausfestsaal hier in Erfurt zu hören. Der Eintritt ist frei.